es ist die beste deutsche Band, die man für Geld sehen kann.
Und dann habe ich versucht, die eine oder andere Kontogebühr in Bier umzutauschen. Und das hat relativ gut funktioniert.
Wir haben uns da nicht Aperol schlürfend hinter die Theke gestellt.
So nicht. Wir haben den Moshpit nicht gescheut. Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik.
Servus.
Wir waren auf der CO Pop und haben einiges zu berichten. Wir waren, glaube ich, vor 2 Jahren schon mal da. Es war wunderschön und auch dieses Jahr hat es, Spoiler, sehr viel Spaß gemacht. Aber den Donnerstag, den hast du ja ganz alleine erlebt. Da musst du ganz alleine berichten. Aber so viel kann ich verraten. Wir haben an jedem Tag einige Acts gesehen und auch teilweise Dinge, die gar nicht so viel mit Musik zu tun haben oder zumindest auf den zweiten Blick dann doch ein bisschen.
Boah. Der Kulturjournalist teased an auf die nächsten Tage.
Lesen Sie mehr auf Seite 3.
Teletext 287 und das Chiffre 95. Nein, man kann vielleicht grundlegend sagen, für die, die es nicht wissen, die CO Pop ist auch so ein Showcase-Festival. Es wird so generell ein Stadtteil, in dem Fall Köln-Ehrenfeld, quasi zu einer einzigen Kultur-, Musik- und Begegnungsstätte, könnte man vielleicht sagen, in diversen Konzertlocations. Und den Anfang hat ein Secret Opening Act gemacht, nämlich Roy Bianco und die Abunzati Boys haben sich dazu hinreißen lassen, ein Secret Set zu spielen, was dann so ein paar Stunden vorher angekündigt wurde, quasi aus dem Office der CO Pop auf einen sehr, sehr zugeregneten kleinen Platz, denn am Donnerstag startet es mit komplettem Regenwetter, was jetzt an sich für das Festival nicht schlimm ist, weil ganz viele, vor allem drinnen Locations, zumindest für einen Tag ist es nicht so schlimm, aber da war halt wirklich, es hat geregnet wie Sau und gerade dann mit diesem Kontrast zu diesem Bella Napoli, tolles Wetter, wir chillen in Italien, Lifestyle und auch so mit Sonnenbrille und den üblichen Bühnenoutfits da aus einem Fenster heraus zu performen auf das voll geregnete Pack. Hatte eine witzige Ironie, die natürlich auch gut aufgegriffen haben, weil es natürlich auch sehr humoristische Musik ist und halt auch toll aufgegriffen wurde mit so schön, dass ihr hier seid, wir versetzen uns jetzt irgendwie ins sonnige Neapel und wurde sehr gut gemacht. Es gab auch einen Mini Schlagerstrudel auf dem, glaube ich, kleinsten Platz, auf dem das bisher stattgefunden hat. Und es war irgendwie halt eine nette Sache, auch so mit Akustik-Set, dass das trotzdem trotz Regen und nur Gitarre und Stimme total funktioniert. Ich habe dort auch den lieben Konrad getroffen, der Hörer von uns ist. Liebe Grüße an der Stelle. Was auch so, ich glaube, da hast du bei der letzten CO Pop berichtet, was dann so der erste Moment war, wo mir das passiert ist, dass ich so dachte, okay, ich werde auf diesen Podcast, den wir hier machen, angesprochen. Das war sehr, sehr nett. Liebe Grüße. Und direkt danach ging es auch weiter zu einer nicht musikalischen Sache. Deswegen, ich kann es auch relativ kurz machen. Und zwar war ich bei der Lesung von Svea Maus, die ja durch geile Memes im WWW bekannt geworden ist. Und es gab da eine total nette Lesung aus ihrem Debütroman und auch so ein bisschen so eine quasi begleitete Lesung mit so ein paar Interviewsequenzen durch eine Moderatorin, die auch so, das fand ich auch sehr spannend, so gefragt hat, wie ist das so von Memes auf Roman zu gehen? Ist das eigentlich crazy? Und sie war so, eigentlich fiel es mir total leicht, weil ich ja die gleichen Stories erzähle, die ich sonst halt auf paar Worte verpacke, konnte ich halt so weit ausbreiten, wie ich will. Und mir würde es eigentlich sogar schwerer fallen, einen größeren Roman dann zu komprimieren, also andersrum das zu machen. Fand ich total spannend und war super witzige Lesung. Also kann einfach super gut schreiben, schöne Beobachtungen, klang sehr, sehr gut. Bin dann aber aufgebrochen zum ersten richtigen Konzert direkt in die weit entfernteste Location, nämlich in die Garagen, einen neuen Club oder Veranstaltungsort.
Kannte ich nicht.
Der aufgemacht hat.
Ganz, ganz
genau,
frisch.
Ist halt für die, die da waren oder auch wissen, noch weiter weg als die Live Music Hall, was nochmal so eine Ecke mehr ist. Und es war halt auch wirklich genau das. Also es sah aus wie alte Garagen. Und dort hat der Trille performt. Eine Artist, den ich nur so vom Namen her kannte, ehrlich gesagt. Von halt so hier und da mal so Recommendations und der ist total talentierter, super Typ. Kann ich bestätigen. Sehr süße, nahbare Show. Also einfach so er und ein Drummer auf der Bühne, 2-Mann-Setting, 1000 Gitarren und Keys wechselt trotzdem, also einfach geiler Mucker, so man merkt das. Und nahbarer Typ, auch daran gemerkt, dass halt so, es war halt erster Act am Donnerstag, geregnet ohne Ende, nicht komplett komplett voll so. Und die Leute sind aber so freiwillig an die Bühne rangerückt, ohne dass jetzt jemand diesen, hey, kommt doch mal näher ran, Move machen musste. Und daran hat man irgendwie gemerkt, irgendwie geiler Vibe ist da und hat auch halt so eine kleine Tanznummer mit den Leuten gemacht. Und so, es war total nette Atmosphäre, ungezwungen und trotzdem machen Leute mit. Fand ich super sweet und halt so schöne, poppige, mit dem richtigen Indie-Twist, Singer-Songwriter-Mucke über Liebe und Fernbeziehung und allerhand Themen, mit denen wir relaten können. Danach gab es aber schon das kleine Mini-Debakel, weil ich dann nämlich die Toilette aufsuchen wollte und habe auf dem Hof vor den Garagen einen Toilettenwagen gesehen und sah einen für mich männlich gelesene Person aus der Flinter-Only-Toilette rauskommen und ich war so, oh mein Gott. Und daneben war halt so die Male-Toilette und es war halt ein Wagen. Ich nähere mich der Tür, will sie aufmachen und wurde dann von der Person, die davor stand, darauf hingewiesen, ist gesperrt, du musst links reingehen. Und dann war ich so, okay, jetzt laufe ich Depp selber durch die Flinter-Only-Tür. Gehe dann so rein, möchte in eine WC-Kabine gehen und werde dann darauf hingewiesen, nein, nein, du musst rechts rumgehen, da geht es zu den Männern, da geht es zu, also basically hat einfach die Tür war gesperrt zum, in Anführungszeichen, Männereingang. Und das war schon so die erste Situation, wo ich dachte, fuck ey, Star-Podcaster gesichtet, wie er die Flinter-Only-Toilette benutzt. War es dann zum Glück nicht, aber das war so erste Offstage-Funny-Moment.
Ja, ich habe ja auch eine kleine Toilettensituation miterlebt. Also ich finde es generell gut, dass man versucht, Toiletten geschlechterneutraler zu definieren, damit vor allem, also ich finde gerade in so Festival-Kontexten und auch Fußball-Kontext auch ganz, ganz schlimm, dass man da noch nach Geschlechtern trennt, weil es einfach offensichtlich meistens ungleich verteilt ist, die Geschlechterfrage. Und da finde ich den Ansatz sehr, sehr gut, dass man Dinge öffnet und das irgendwie auch versucht, so offen wie möglich zu halten und trotzdem aber noch die logischen Grenzen von Intimität irgendwie zu trennen. Hat in dem Kontext, wo ich jetzt auf der Toilette war, nicht so ganz funktioniert, weil eine theoretisch für alle offene Toilette halt im Endeffekt eine Herrentoilette war, die ein Sitzklo hatte und dann eine ganze Reihe an Stehpissoirs. Und natürlich ist dann da ein unangenehmer Stau, wo Leute rein und rausgehen, weil sie genau merken, okay, ich komme da hinten auf diese eine kleine Toilette nicht hin, weil da ist halt einfach rappelvoll. Aber davor sind ja nur Männer, die diese anderen Toiletten nutzen können. Also es ist so eine scheinbar offene Toilette für alle, weil es einfach nicht realistisch funktioniert, weil man halt sehr ungleich verteilte Situationen hat. Das fand ich ein bisschen, also der Ansatz war gut, die Umsetzung, da muss man irgendwie noch überlegen, dass man das sinnvoll hinbekommt. Ja. Das nur zu meiner kleinen Toilettengeschichte, das ist mir auf jeden Fall auf diesem Festival auch aufgefallen. Trotzdem möchte ich positiv erwähnen, dass man irgendwie dieses Konzept öffnet und mal ein bisschen umdenkt, was sinnvoll ist und was nicht. Das finde ich sehr gut.
Finde ich auch gut, dass wir direkt in den ersten 10 Minuten...
Ja, hier werden die wichtigen investigativen Themen angesprochen. Also hier wird wirklich alles untersucht. Auch wir kommen auch gleich noch zum Essen.
Oh ja, genau. Aber es ist ja, ist bestimmt auch immer von den örtlichen Gegebenheiten abhängig so. Deswegen trotzdem gut, das Konzept so durchziehen zu wollen. Dann bin ich zurück in den Clubbahnhof Ehrenfeld, um mir Yassin anzugucken. Sehr gehypter Newcomer. Auch völlig zu Recht. Also der hat auch auf jeden Fall mega gute Songs. Ich habe auch wieder live gemerkt, dass dieser Wellness am Scherbenmeer Song, dass der mich immer noch mega hittet. Ich glaube, es war das erste, was ich von ihm gehört habe. Ich weiß nicht, ob es die erste Single war. Und ist halt auch ein geiler Live-Rapper. Also ich habe daran gemerkt, so, wir lieben ja unseren Hip-Hop, dass der wirklich so Sachen geil betont. Und ich finde, man merkt immer, wenn jemand das sehr gut kann, so ein Thema Rappen kann jeder, Rappen ist doch nichts Schweres. Wenn jemand das besonders gut kann, dann merkt man, okay, das hittet gerade, dass er diese Worte so unterbringt. Sehr gute stimmliche Präsenz. Fand aber, und das ist auch das, was mich generell so ein bisschen nicht so mein Vibe ist an seiner Musik, dass da sehr viel so Akustik-Gitarren-Momente jetzt stattfinden. Ich weiß nicht, ob die seit jeher da stattfanden live oder so, aber es hat so ein bisschen dieses Kinder können fies sein und jetzt alle. Und dann kommt so Akustik-Gitarren-Akkorde only. Gibt mir irgendwie unangenehme Vibes, check aber, dass er halt auch nicht nur als Rapper wahrgenommen werden will und dass das irgendwie zu seiner musikalischen Identität gehört, aber hat mich halt nicht so gekickt und ich bin dann auch relativ schnell wieder rübergegangen ins Yuka zum zweiten Secret Act, der Vicky war, die quasi im Rahmen dort vom Vertigo Universal Showcase quasi aufgetreten ist, eines ihrer ersten Konzerte. Freche Rapperin, auch auf so verspielte, bubblige Techno-Beats, Riesen-Hype-Thema natürlich, aber bei ihr fühle ich es wirklich komplett. Nicht nur, dass ich die neue Single Liebe machen, Riesenbanger. Ich habe eben schon, bevor wir angefangen haben, halbe Hook gerappt. Mega, geht mega gut ins Ohr. Ich liebe einfach die Attitude, ich liebe die Texte. Man denkt so ein bisschen, okay, diese Techno-Rap-Wave ist zu sehr überall, aber dann gibt's halt auch immer noch Leute, die das halt richtig, richtig gut machen und auch sehr sympathisch machen. Also es war so dieses, wenn man so reingeht mit, ey, ich mache jetzt seit ein paar Monaten Musik, könnte unsympathisch kommen irgendwie und trotzdem bin ich so auf diesem Hype-Level so, aber sie hat es total cool gemacht, auch so einen chilligen, atzigen DJ gehabt, der so sehr supportive war, irgendwie so die Choreo, die es zu einem, glaube noch unreleaseden Achterbahn-Song gibt, mitgemacht, wo das Publikum Fick-Bewegungen machen sollte. Großartige Choreos wird bestimmt auch der TikTok-Tanz zum Song, aber das Konzept mega, die Hook mega und auch dann halt so die ganzen Parts voll mit so Rummelplatz-Jahrmarkt-Referenzen und der Einstieg mit Lass uns fummeln, Schatz, mitten auf dem Rummelplatz. Und als ich das gehört habe, dachte ich schon, das ist es doch. Hat mich einfach komplett abgeholt, die war richtig, richtig gut. Gute Texte, gute Stimmung. Und dann kam wirklich eins der Highlights, also das Highlight von dem Tag auf jeden Fall, aber ich glaube auch schon fast mein Highlight vom ganzen Wochenende, nämlich Kabushi im CBE. Man kann sich diese Live-Experience so vorstellen, so ein bisschen mit so der Bühnenpräsenz von einem Tyler, also so mit Anzug, blondierte Wig, wild rumspringen und auch so ein bisschen so diese, also Igor Atmo, aber auch soundmäßig. Instrumental so auch in eine noch experimentellere Richtung, also dagegen ist Tyler wirklich Pop-Pop, so insbesondere auf den letzten Alben. Also das geht richtig hart mit so ganz viel so Märschen drin und ganz, ganz viel Claps und Schreien, so Flows wie von einem Baby Keem und die Stimme klang live für mich so Pusha-T-mäßig. Also es war so eine ganz geiler Vibe von Mainstream-Rap-Artists, die man kennt, aber halt so auf experimentell gedreht und wirklich die Energy war crazy und es gab auch wirklich dann Songs, wo es nur nicht mal Vocals gab, sondern die nur aus so einem, wie so einem Marsch bestanden und Kabushi ist einfach ausgerastet rumgesprungen und die Leute haben trotzdem mitgemacht. Dann gab es noch so geile, ehrliche Momente, wie dass so eine Flasche runtergefallen ist und Kabushi hat so gesagt, ey, I don't wanna die in Cologne und hat so die Scherben so weggewischt und so, es war funny und auch noch so before the show I met this dude called Mirko und dann stand halt wirklich so ein geiler, atziger, deutscher Dude und hat dann so, stand so mit 10 Bier auf so einem Fass. He said he wanted to drink one beer for every song und es sind halt zum Teil auch sehr kurze Songs dabei gewesen, die so 1-2 Minuten gehen und der Typ hat sich da wirklich die 10 Bier reingestellt. Ich glaube, am Ende hat er noch so eins übrig oder so. Also da war wirklich ganz viel los und das ist wirklich, sich diese Show anzugucken, macht das auf jeden Fall und hört euch auch mal die Mucke an. Das ist wirklich, wirklich underrated und perfektes Highlight für so einen ersten Festivalabend, weil halt auch CBE nicht ultra voll, aber so hatten halt wirklich alle Space, dann noch so die ganzen Shenanigans zu machen mit Wall of Death und Moshpit, wo irgendwie Regenschirme drin waren, aber es war halt angenehm, weil es halt nicht stacked war für den ersten Abend. Deswegen Kabushi, crazy Live Act.
So, ich denke, dann ist der Donnerstag vorbei und dann wurde das Wetter so ein Stückchen besser und wir haben uns gesehen. Und zwar haben wir uns getroffen am Bürgerzentrum, was wirklich, finde ich, für das ganze Festival so ein bisschen der Entspannungsort ist, weil da ist ja so eine wunderschöne Wiese davor, da ist so ein schöner Spielplatz, da kann man einfach sehr entspannt einfach abhängen und das wurde auch zumindest an dem Tag noch nicht so voll, aber an dem Tag danach ultra voll. Und da haben wir uns eine Show halt in der Best-of-Version angeschaut. Mhm. Das heißt, schön Handy abkleben, damit keine Kamera irgendwas filmen kann, denn es sind keine Fotos und keine Videos erlaubt. Und ich wusste nicht so ganz genau, was mich erwartet. Ich kenne das Konzept so vom Hörensagen. Ich war zentral da wegen Miguel Rubitzky, wegen El Guni und Susi Bums. Das sind so meine Anker gewesen, um zu sagen, okay, egal was da passiert, ich mag diese Menschen, ich möchte wissen, was die machen. Ich hatte tatsächlich erwartet, dass es eher so eine Mischung aus Musik, Comedy und Poetry oder was auch immer ist. Es war dann eigentlich rein Comedy auf verschiedenen Ebenen und mit verschiedenen Sketchen, immer natürlich mit den wiederkehrenden Personen. Also es waren noch drei Leute mehr dabei. Mhm. Aber ich fand's mega geil, so wie es war. Also ja. El Guni hat den Abend oder den Mittag moderiert.
Die Stunde
moderiert und hat wildeste Ansagen gemacht von irgendwelchen Klassen, die aus irgendwelchen Dörfern in der Nähe von Köln kommen. Was ich generell sehr sympathisch fand, weil, also ich weiß nicht, ob all diese Menschen aus Köln kommen, aber einige dieser Menschen leben in Köln. Und ich als Mensch, der ja auch in der Nähe von Köln lebt, kenne natürlich dann so den einen oder anderen geckigen Ortsteil, wenn der erwähnt wird, was auch in dieser Moderation schon sehr zentral war. Also es war ein Programm, was zumindest in den Moderationen sehr auf Köln bezogen war. Und dann passierten ganz, ganz wilde Dinge. Und es ging schon so los, dass alle auf die Bühne kamen, so eine Art Ausdruckstanz gemacht haben und man hörte dabei Zitate von Markus Lanz, irgendwas über KI, irgendwelche absurden Selbstverwirklichungsdinge, was in unserer Bubble, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert, weil man ständig mit solchen komischen Sachen konfrontiert wird und das immer reflektiert und lustig findet. Und wenn das dann nochmal auf so eine höhere Ebene gestellt wird, ist es einfach noch lustiger. Und das war sehr zielgruppengerechte Comedy, also zumindest für uns beide.
Ja,
und das zog sich eigentlich die ganze Zeit durch. Also mein persönliches Highlight war Miguel Rubitzky als Benjamin Blümchen, der seine 10 Essentials gedroppt hat, wo 8 dieser Essentials Zuckerstücke waren. Und 2 davon waren eigentlich Dinge, mit denen man versucht, diesen Zuckerüberkonsum irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Es war wirklich hilarious. Es fing ab dem ersten, das Schöne war da eigentlich, ab dem ersten Zuckerstück war es lustig. Also es war nicht der Gag erst beim zweiten, sondern schon wie er dieses erste angepriesen hatte und wie sich das dann weiter erzählt hat. Es war fantastisch. Es gab ganz, ganz viele tolle Sachen. So eine kleine Funkverarschung, wo quasi historische Fakten mit Instagram-Slides lustig verarbeitet werden. Und das Schöne an solchen Formaten ist doch immer wieder, dass man denkt, ja, aber so sieht's ja am Ende aus, wenn Funk ein Format macht, was irgendwie die Jugend abholen soll, was irgendwelche historischen Fakten nutzen soll. Natürlich nicht so überzogen, wie es dann dargestellt wird, aber es gibt ja so gewisse Pattern, die man in so Medienhäusern erkennt und das ist halt da wunderbar dargestellt. Er war super schnelllebig, auch wenn das Schöne an solch, es ist ja schon noch so experimentell aufgebaut, also deshalb sollte man es ja auch nicht filmen, weil das schon darauf basiert, dass da Sachen ausprobiert werden. Jetzt weiß ich nicht bei dem Best-of-Charakter, ob das jetzt wirklich einfach das generell Beste war, aber ich glaube, so wie ich es verstanden habe, nicht hundertprozentig. Also es war dann eher also vieles, was noch quasi so in der Probe ist, wo man guckt, wie das Publikum reagiert. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Also bei sowas dabei zu sein, bei Menschen, die auch sehr talentiert sind und halt auch einfach ein Gespür dafür haben, was lustig ist und was nicht. Und vor allem, weil diese Sketche, wie ich es jetzt mal grob nennen würde, auch, die sind ja auch sehr kurz. Also das waren ja so maximal 4 Minuten einer.
Mhm.
Und allein dadurch wusste man schon, selbst wenn man einer nicht so gezündet hat, ey, egal, in 2 Minuten, irgendein Gag ist eh noch drin, der gut ist. Und in 2 Minuten kommt auch wieder ein ganz anderes Thema. Und dann ist auch wird's auch wieder noch geiler. Also da, das war ein mega schöner Einstieg einfach für so ein Festival. Und ich finde es generell auch cool, wenn Musikfestivals halt größer gedacht sind. Also, dass man auch noch irgendwelche anderen kulturellen Veranstaltungen damit einbezieht. Sei es jetzt Lesungen, CO-Pop hat ja auch diese Convention. Und das finde ich auch generell sehr, sehr gut, dass es das gibt, auch wenn die nicht für jeden zugänglich ist. Aber diese Verbindung von verschiedenen Ebenen der Unterhaltung und der Medien finde ich erstmal super.
Ja, ich fand auch, dass wirklich das Highlight ist der Benjamin Blümchen-Sketch gewesen mit den 10 GQ Essentials. Also allein, wie Miguel Rubitzky Zuckerstückchen gesagt hat, das war schon mega. Das habe ich auch, glaube ich, so jeder Person, die ich seitdem, in den 2 Tagen, die seitdem vergangen sind, begegnet bin, habe ich das erzählt. Hat auch gute Sekundärlacher gegeben. Und auch dieses Funkding großartig. Auch mit so Fakten wie, nicht alle im alten Ägypten waren alt. Es gab auch junge Leute. Oder irgendwie Marie Antoinette, die vor ihrer Enthauptung dem Henker auf die Füße getreten ist. Und das ist die Art von Mikrofeminismus, die ihr auch im Alltag anwenden könnt, was ein sehr bitterböser, aber sehr zutreffender Gag ist. Also es war wirklich Highlight-packed. Ich möchte auch wirklich nochmal kurz das Outfit von Elguni lobend erwähnen, das er auch schon auf dem Heroes Hannover getragen hat. Ein sehr, sehr schönes Hemd. Ja. Ed Ludwig Lieke, das Hemd, wenn du das hörst.
Ja, wirklich.
Ich fand halt einfach eine sehr sympathische Mischung aus Leuten, die man eh mag, aus verschiedensten Kontexten. So, das ist halt auch irgendwie das Geile. Die aber halt irgendwie so lokal zusammentreffen und dann halt funny Ideen pitchen, wie auch das Katzencafé, in dem dann quasi die Katze als, ja, Prostituierte im Endeffekt dargestellt wird, die quasi gestreichelt werden muss, weil so funktioniert das Konzept dieses Ladens, so Sachen zu dekontextualisieren, sehr funny. Dann haben wir es auf den Rückweg gemacht Richtung Ballungszentrum Yuka CBE. Ich war noch kurz im Yuka und habe mir die Lucid Beats Show ganz, ganz kurz angeguckt, um einfach so zu wissen, was passiert da? Warum wird dieser Producer-DJ so als einzelne Artist dort, findet er statt? Nicht, dass das nicht stattfinden sollte, sondern einfach, was passiert da? Es gab geiles, atmosphärisches DJ-Set, würde ich einfach sagen. Also es war so eine Mischung aus so coolen Beats, genau in dem Vibe, wie man das von ihm kennt, bis halt Remixe. Also in den paar Minuten, in denen ich da war, liefen halt so wilde Breakbeat-Sachen und als nächstes dann irgendwie so ein Soulie-Track, den er halt produziert hat. Also es war irgendwie nette Mischung und wenn da jetzt irgendwie davor und danach nichts gewesen wäre, was mich noch mehr gepackt hätte, wäre ich da auch geblieben, glaube ich. Und dann sind wir aber rüber ins CBE zu Fine. Richtig gutes Set. Fand, auch wenn wir im Nachhinein festgestellt haben, die Lichtshow ist quasi eine generische, generelle Lichtshow, fand ich einfach eine sehr nette Lichtshow irgendwie, die so die Songs so auf den LEDs gut untermalt hat. Tolle Vocals, also hat einfach sehr gut performt. Das Frank Ocean Cover war mega sweet, das hat man generell hat man so ein Gefühl gehabt, da wurde so ein bisschen auch gejammt, so mit ihrer Band. Das fand ich sehr cool und halt auch so, wie es halt bei so sehr immer noch newcomerigen Artists ist, wirklich eine ehrliche Gerührtheit, dass Leute da sind und die Songs mitsingen. Also das, ich finde, das erzählt sich auch nicht aus, weil es halt wirklich nicht nur schön ist, wenn Leute mit Musik Leute berühren, sondern wenn das so ein gemeinsames Gefühl ist von, oh Gott, die Leute sind da und kennen dieses Lied und ich packe da jetzt noch mehr rein. Also meine Highlights waren der Song Salz, wie sie den performt hat, so sehr balladig, das war sehr, sehr gut. Fand ich sogar noch besser als auf der Spotte oder wo auch immer ihr das streamt. Bittersweet gesungen und auch so dieser Solo-Moment, sag ich mal, mit dieser Ballade über ihren Vater und über seine emotionalen Struggles und so, das hat mich auch nachhaltig irgendwie gepackt. Und deswegen, das war echt eine sehr, sehr schöne Show.
Ja, ich habe ja schon im Jahresrückblick erzählt, dass ich so auf der Rückfahrt vom Kiezkultur Fan geworden bin, weil ich dann so richtig reingehört habe und dachte, ja, fuck, jetzt habe ich sie gar nicht live gesehen. Konnte ich jetzt echt relativ schnell nachholen, muss ich sagen. Und hat mich auch sehr gefreut. Ich konnte leider nicht das komplette Set sehen, aber ich habe so den größten Mittelteil wahrscheinlich mitbekommen und war sehr schnell ganz arg berührt von dem, was ich da gehört habe. Ich habe auch das Frank Ocean Cover mitbekommen, was ich auch einfach eine geile Aktion fand, weil man ja immer so ein bisschen schauen muss, also viele KünstlerInnen auf der CO-Pop haben ja noch gar nicht so viel draußen und da muss man ja schon so ein bisschen schauen, was geht, was nicht, was kann man überhaupt live spielen von dem, was man hat und was ist vielleicht eine gute Idee, dass man auch Leute abholt, die so ein bisschen neutraler hingehen und da finde ich Coversongs generell immer eine sehr gute Idee, wenn man sie so schön umsetzt wie sie. Und ich muss auch sagen, dass gerade auch dieser Juli-Track, das ist ja der über den Vater, den hatte ich gar nicht von so der Emotionalität, hatte ich den gar nicht so auf dem Schirm, dass der so krass den Background hat und solche kleinen Stories zu hören, die, also sind ja im Endeffekt große Stories, die man erzählt, weil das ja schwer ist, sowas öffentlich zu machen, finde ich einfach total berührend. Also es gibt dem Track dann nochmal so eine Tiefe, gerade in diesem Live-Moment, weil man dann nochmal richtig hinhört und denkt, ah, okay, krass, so ist das gemeint, ja. Und das fand ich sehr, sehr schön umgesetzt und sie wirkt super sympathisch und ich habe das Gefühl, wir könnten hier wieder an der Stelle sein, wie wir es vor 2 Jahren bei Blumengarten hatten, dass man noch gerade so diesen, also sie ist noch so eine EP vielleicht entfernt von so einem kleinen Durchbruch, vielleicht nicht ganz so, also Blumengarten hat ja wirklich massiv Erfolg, das ist ja schon absurd, wie schnell das ging. Das weiß ich auch gar nicht, ob das immer so gesund ist, aber zumindest so von dem Gefühl, nächstes Mal ist es eine Halle drüber. Weil das Potenzial hat sie, die Stimme hat sie, die Band ist auch sehr, sehr gut, also alles total gut abgestimmt. Und da dachte ich mir schon, aber du hast es schon eben auch erwähnt, dass quasi die LED-Wand im Hintergrund nicht von ihr war, da dachte ich wirklich so kurz, wow, welches Label hat da jetzt wieder im Hintergrund irgendwas aufgebaut? Ganz wilde Sachen mit irgendwelchen Monden und so Blitzen und so. Das sah wirklich toll aus. Hat sich rausgestellt, findet immer da statt, egal wer das spielt. Was ich aber auch eine schöne Sache finde, dass man irgendwie versucht, das visuell auch den Artists, die nichts mitbringen quasi, außer ihre tollen Stimmen, dass man da trotzdem was für hat, dass man ja visuell irgendwie abgedeckt wird. Weil das wirkt einfach geiler, wenn die Lichtstimmung stimmt. Wirkt alles ein bisschen geiler. Jetzt leiten wir über zu Future Bay. Da wollte ich jetzt auch auf die Lichtstimmung aus, aber naja, das Backdrop ist ein Backdrop, was wunderschön aussieht mit der Aufschrift von Future Bay, hat aber kein Licht. Aber vorne stand noch so, es müsste ja ein Desktop-PC sein, weil das war ja Windows drauf. Und da gab es Probleme und das Lustige war, ich kannte das schon, das Intro, weil das ist auch das von ihrer legendären Tour, auf der ich war, was ein unfassbar schöner Abend war. Und dieser Abend hat mir wieder gezeigt, boah, Future Bay, die müsste doch viel größer sein, was ist denn da wieder los? Also wir haben ja das Album damals auch glücklicherweise auch in Interviewform mit ihr besprochen und waren ja wirklich begeistert musikalisch und jetzt nicht nur, weil sie zum Interview kam, sondern weil wir das Album wirklich gut gefunden haben und auch immer noch gut finden. Und es ist schon krass dann zu sehen, dass dann eine Zeit lang erstmal nicht so viel kommt, dann einzelne Singles kommen und dann auch mit Label auf und ab gedöns Geschichten, wo man sich echt fragt, wie kann das sein? Was muss noch passieren? Wieso reicht es nicht, gute Musik zu droppen? Und auch generell ja auch die Ausstrahlung zu haben. Also ich finde, die hat voll den Promi-Faktor. Also meine Freundin meinte auch so, ja, das hat schon so Charlie XCX-Vibes, nur halt in kleineren Rahmen. Und das sehe ich ein bisschen und finde ich total gut. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass das, oder ich gehe auch fest davon aus, dass es noch in größere Sphären steigt. Aber für die jetzige Größe ist es auch sehr angenehm, weil man halt einfach in so 200, 300 Leute Venues ist und einfach die Zeit seines Lebens hat, weil alles geil performt ist, alles sympathisch aufbereitet ist. Man auch diese Verbindung, sie kriegt die Verbindung halt mega gut hin zwischen, sie ist irgendwie so eine überstehende Figur, die halt total krass sich auf der Bühne bewegt und alles ist so durchdacht und irgendwie total emotional auch und so offen und gleichzeitig aber auch ganz persönliche, fast schon so leicht verpeilte Geschichten wie diese Busgeschichte, dass sie da im Kölner Bus sitzt und der Busfahrer nachher zu ihr kommen muss und sagt, ey, du musst hier raus, weil sie es nicht gecheckt hat, weil sie irgendwelche TikToks gedreht hat. Solche Geschichten werden halt auch erzählt und dann geht's aber über zu dem nächsten Ich-bin-krass-Song und ich habe Selbstwertgefühl und das ist einfach eine super geile Mischung und ich hab's ultra genossen. Ja. Ich liebe das total.
Super Präsenz. Es war wirklich so mit der Sonnenbrille, dem, wie sagt man, Ventilator, der die Haare noch so von unten hochgeworfen hat. Es war schon echt Charlie-Vibes und auch so von so den unreleaseden Songs, die sie noch gespielt hat, würde ich auch noch sagen. Charlie. Auch gute Sachen dabei. Also ich habe mir jetzt nicht jeden gemerkt, aber es waren noch so 3, 4 oder so. Das hat auch super Spaß gemacht. Dann auch noch so, ich weiß nicht, ob du den Namen noch im Kopf hast, aber so mit dem DJ, der auch so als so Backup fungiert hat, auch super sympathische Nummer. Einfach so wirklich ein chilliger Dude, der jetzt nicht... Der ist jetzt nicht der geborene Rapper, aber das ist halt einfach ein sympathischer junger Mann, wo man merkt, okay, diese Frau, die auch sehr vocal ist, sich über Männer auszulassen, hat dort einen Mann, mit dem sie sich wohlfühlt, unterwegs und auf Tour und live zu sein. Und das ist einfach auch der Vibe, der sich aufs Publikum überträgt, ohne dass es zu preachy wird, sondern man merkt einfach, hier fühlen sich gerade alle wohl, hier haben alle Bock. Und dann auch so diese, ja, du bist jetzt nicht genau ins Detail gegangen, aber diese Elemente von, sie haben versucht, das Programm zu starten, das und das ist abgestürzt und so diese Soundbites und so, das ist auch geil, um so ein bisschen diese Zugabe, Momente und alles so ein bisschen in ein runderes Showkonzept zu packen, auch wenn es halt, sag ich mal, nur dieser kleinere Festival-Slot ist, aber dass man das trotzdem durchzieht, finde ich halt nice. Ich fand nur ein bisschen, dass es in der Location ein bisschen, es war im Buhmann, so ein bisschen, manchmal ein bisschen barig war, im Sinne von Leute unterhalten sich sehr laut.
Das stimmt.
Dadurch, dass quasi, sag ich mal, das hintere Drittel eh nichts gesehen hat, uns aber auch wirklich sehr, sehr stacked, weil wir sind zum Glück nur wegen unseres Presseprivilegs da überhaupt noch so schnell und so weit vorne reingekommen, muss man ja sagen. Schuh. Aber dafür dann auch die Show mit durchgezogen. Also diesen Schuh müssen wir uns nicht anziehen. Wir haben uns da nicht Aperol schlürfend hinter die Theke gestellt.
So nicht. Wir haben den Moshpit nicht gescheut.
Nee, genau. Also das wollte ich noch sagen. Das war ein bisschen suboptimal. Kann sie auch nichts für, aber halt so, Es hat natürlich in anderer Weise auch zur Lockerheit irgendwie beigetragen, aber dann halt gerade so in den leisen Momenten oder so Zwischenansagen dachte ich so ein bisschen, okay, halte die Fresse, aber andererseits, wenn man eh im hinteren Drittel nichts oder schwierig sieht, check ich's auch so ein bisschen. Aber wie du sagst, sonst geile Stimmung und gerade auch so dann so mit dem Assad-John-Remix ist es, glaube ich, zu enden und dann nochmal, wie alle am Ende durchdrehen, ist nochmal so eine eskalative nächste Stufe, die ich jetzt nicht mehr unbedingt kommen sehen habe.
Ich finde aber auch, also was die Location angeht, ist es halt eine nicht so große Bühne und es hat, also der ganze Aufbau der Location ist halt offensichtlich, ist so eine Bar und da wird auch mal Live-Musik gespielt und das ist nicht ganz ideal, das muss man schon sagen. Also die Bar ist ja auch so quasi nicht hinten, sondern so schräg und das nimmt auch sehr viel Platz weg und wenn dann Leute quasi in der Crowd was zu trinken holen wollen, gehen sie ja so durch alle durch, weil man muss da irgendwie hin. Das ist alles nicht so ganz ideal, das muss man schon sagen. Und es war auch unfassbar warm da drin, was in den anderen Locations eigentlich nie der Fall war. Die waren immer sehr gut klimatisiert. Das stimmt. Also das war jetzt von der Location nicht mein Favorite, aber vom Act dann halt dafür umso besser.
Und wenn wir schon bei ungewöhnlichen Locations sind, dann können wir den Samstag auch direkt eröffnen. Den habe ich nämlich, also ich war zuerst da, deswegen sag ich, auf der Red Stage mit den Red Flags eröffnet. Die Red Stage ist eine lokale Sparkasse.
Sparkasse Köln-Bonn, Shoutouts.
Shoutouts bestimmt.
Nee, ist eigentlich zu teuer, aber gut, anderes Thema.
Ey, die aber da den Spaß mitmachen und quasi ist es eine an einer Ecke gelegene, wo es halt ein bisschen Frinks gab für alle Beteiligten und geile kleine Shows in einer quasi Ecke, die zur Bühne umfunktioniert wurde und einer vollen Sparkasse, in der da dann ganzen Tag über Programm war und wie gesagt kostenlose Getränke und das war so ein bisschen, ich find's geil, weil es halt wirklich ein schlauer Move ist, Talkabout auch zu createn, also wirklich jeder junge oder alte oder mittelalte Mensch, der vorbeiläuft, ist so, laute Musik aus der Sparkasse, das ist ja crazy und auch so ein bisschen den so muss man auch sagen, die chilligen Sekus, die da eingesetzt waren, wer auch immer dafür verantwortlich ist, wirklich angenehme Dudes, auch die ganze Zeit immer so mitgewippt, egal was da gerade das musikalische Programm war und auch so ein bisschen, fand ich auch funny zu sehen, so diesen Chef dieser Sparkasse offensichtlich, der dort im Anzug steht mit seinem roten Anstecker und so ein bisschen guckt, was machen die jungen Leute jetzt hier und so, aber dass er trotzdem irgendwie mitmacht und dort den Bums im Endeffekt auch zahlt. Das fand ich schon funny. Und die Red Flags, eine all-female, sehr junge Punk-Grunge-Band. Und es kann man jetzt drüber debattieren, wie punk es ist, in der Sparkasse aufzutreten. Ich fand es schon punk as hell. Die haben wirklich gute Show gemacht. Auch die Songs, ich glaube auch nur Original Songs gespielt. Was auch, klingt jetzt selbstverständlich, aber für so eine sehr junge Band sehr krass. Hab dann auch im Nachhinein nochmal ein bisschen die Insta-Recherche gemacht und die haben jetzt Voreact für Turbostart und für Turbotronic gespielt. Krass. Allein das ist ja auch ein gewisses Spektrum. Und haben jetzt ihr Debütalbum oder zumindest Teile davon mit Moses Schneider aufgenommen, dem Producer, den ich vor allem von Turbotronic und den Beatsteaks kenne. Also sehr junges Alter, sehr viel schon jetzt schon am Spielen und Machen und ich finde auch von der Attitude her war das eine absolut geile Show.
Ja, auch da habe ich nur Teile gesehen, weil ich vorher wieder im Bürgerzentrum auf der Wiese gehangen habe, war aber auch geil. Dann sind wir aber auch ganz schnell dahin gespurtet und dann dachte ich mir wirklich zum ersten Mal, oh krass, das ist jetzt hier der erste Act an dem Tag, der so ein bisschen Welle gemacht hat und direkt ist das die Sparkasse rappelvoll. Und man muss ein bisschen anstehen. Ja. Geil, aber fand ich geil. Also auch sehr angenehm davor zu warten, weil das irgendwie so, es wurde schon immer so ein bisschen reingelassen. Es wurde auch genau geguckt, ja, okay, wir können auch, zwei Leute passen da noch rein. Easy, easy. War sehr cool und Musik sehr gut. Also ich bin ja auch ein Freund des gepflegten Punks. Und da wurde man auf jeden Fall abgeholt. Also es ist ja viel so Attitüden-Ding in dem Genre. Also verstehen tut man nicht viel in dem Moment, wenn man die Songs nicht kennt. Aber ich fand, das kam einfach gut rüber. Die hatten einfach mega viel Spaß auf der Bühne.
Ja.
Und dann habe ich versucht, die ein oder andere Kontogebühr in Bier umzutauschen und das wieder damit reinzuholen. Das hat relativ gut funktioniert. Ich glaube, ein Monat ist wieder drin. Aber muss man schon sagen, natürlich alles fragwürdig mit irgendwelchen Banken, die irgendwas machen, blablabla, ich weiß. Aber dass man irgendwo auf einem Festival, was eigentlich ja auch nicht kostenlos ist, random zu einer Location kommt, wo kleine Artists eine Bühne bekommen und dann kann man selber noch, und es ist jetzt nicht ihr Presseausweis, ich hätte gerne, sondern einfach jeder Mensch, der da hingeht, konnte sich Getränke holen. Es wurde auch, soweit ich weiß, nicht aufgepasst wie viele. Und das ist schon echt eine gute Sache. Also das hat schon einfach die Stimmung gehoben und hat auch, glaube ich, mit dazu geführt, dass das Ding halt auch sehr voll war die ganze Zeit. Red Flags haben wir uns dann wunderbar angehört. Und dann Patina Records waren auf der Bühne. Und vielleicht kennt der ein oder andere oder die ein oder andere zumindest zwei von ihnen, weil sie einen Podcast haben und bei uns einen Gastbeitrag im Jahresrückblick hatten. Und natürlich für alte Freunde des Release-Radar, den es damals noch auf Instagram gab, da wurden die auch öfter mal gefeatured. Und die konnten wir uns jetzt mal live anhören. Das ist eine sehr große Rap-Gruppe aus sehr vielen männlichen und weiblichen Menschen bestehend, die aus Dortmund kommen. Und das war sehr geil. Ich fand es beim Soundcheck, dachte ich mir schon, als sie die Beats angespielt haben, das fand ich noch so ein bisschen ulkig, dass die immer so meinen, ey, Leute, das ist jetzt nur der Soundcheck, ne? Also bitte noch nicht, also wir machen jetzt nur, das war so eine Mischung aus, die machen es lustig und denen ist es wirklich ein bisschen unangenehm, dass die da jetzt auf der Bühne stehen und es dann nicht so.
Live Soundcheck vor Publikum ist
mega funny. Aber das ist halt der Struggle in der Sparkasse.
Und wenn du auch 6, 7 Leute hast, die Mikro brauchen. Ja. Also das ist schon auch eine besondere Konstellation für dieses Setting.
Wirklich unangenehmste Mischung.
Aber sie haben es wirklich im Rahmen gut gemacht.
Ja, gut gemacht. Und da habe ich dann schon so die ersten Beats live hören können und dachte mir direkt so, oh, die ballern aber wirklich nochmal besser als auf Spotify. Mega schön. Hat richtig Bock gemacht vom ersten Track an. Alle Member irgendwie gut drauf. Keiner hat irgendwie den Einstieg verkackt oder sowas, was ja bei so großen Gruppen schon öfter mal passieren kann. Alle irgendwie voll total on point. Stimmung gemacht, schön gleichzeitig gesprungen. Leute hatten auch Bock. Also ganz schnell waren die Hip-Hop-Arme oben und auch Leute waren so sprungbereit. Und wir waren ja eigentlich quasi als größere Gruppe bei dem Konzert und es waren viele Menschen dabei, die keine Ahnung hatten, wo wir da hingehen und sich nur dachten, ja komm, gehen wir mal mit, wir haben nichts Besseres zu tun. Die waren alle sehr glücklich. Es sind sogar noch Leute, weil wir dann ja aus journalistischen Gründen weitergehen mussten, sind sogar noch Leute länger geblieben.
Also wirklich Shoutout Patina Records. Ich fand es auch so eine angenehme Gruppendynamik auf der Bühne. Also wirklich auch so, egal wer gerade performt, und das sind ja die unterschiedlichsten Konstellationen, mal so Zweier-Tracks, mal Tracks von drei Leuten, dass man immer so, die anderen 3, 4 stehen halt am Rand jeweils und rappen mit und entweder, ich finde auch schlau, dass sie dann nicht alle immer ins Mikro brüllen. Ich glaube, das wäre auch hinderlich gewesen, sondern dass man auch so sieht einfach, dass so zwei untereinander, keine Ahnung, sich den Song vorrappen und einfach, man hat das Gefühl, wirklich alle supporten sich gegenseitig, egal ob das jetzt so ein Auf-die-Fresse-Track ist. Wir haben vor allem die Auf-die-Fresse-Tracks noch mitbekommen, aber es gibt ja auch ein paar deepere Cuts. Und das hat wirklich von vorne bis hin Spaß gemacht, solange wir da waren. Und ich habe jetzt auch, wenn ihr das hier heute hört, sehe ich sie auch vermutlich nochmal live in Hannover. Deswegen bin ich da auch, habe ich sehr Bock drauf, das auch nochmal in voller Länge zu sehen, weil einfach die Energie halt wirklich, wirklich gut war. Aber wir mussten weiter zu Die Nerven ins CBE, sind frühzeitig los, weil wir waren so, eieiei, das wird voll, weil wir waren ja in der Kantine in Köln zusammen.
Ganz genau.
Und das war wir haben ja drüber geredet, eine Location, die du noch nie so voll erlebt hast, im Kölner Raum ja auch. Und deswegen haben wir so ein bisschen gedacht, oh, das wird eine knappe Kiste. War es dann erstmal nicht, fühlte sich aber noch und war vor allem auch, fand ich, es hat sich wieder gelohnt, da hinzugehen und die ein weiteres Mal live zu sehen. Es ist die beste deutsche Band, die man für Geld sehen kann. Ich sag's jetzt einfach mal, weil wirklich so von der Energie, vom Skillset her, vom Entertainment-Faktor, also auch untereinander zu sehen, okay, jetzt mache ich mal alberne Bewegungen, jetzt gaggen wir uns mal so gegenseitig an, während man diese harten, schweren Songs performt. Auch diese Publikumsspielereien mit Kevin Kuhn schreit, das Publikum schreit zurück, das dann noch zu thematisieren. Wollen wir das heute weglassen? Wir haben ja einen kürzeren Slot, trotzdem hin und her zu schreien. Ich fand's geil von vorn bis hinten. Die haben nicht klein beigegeben dem Festival-Slot, sondern haben Sachen genau in der Länge durchgezogen, wie sie es auch, also klar weniger Songs, aber ja, mit allen Phasen, die Songs auch sonst haben, das wirklich über 5, 6 Minuten zum Teil hinzuziehen, auf wirklich musikalischem Perfektionslevel, geilen Vocal-Performances und einer wahnsinnig lauten Show. Also da habe ich auch schon gedacht, und während wir das ja aufnehmen, geht's auch meinem Gehörgang immer noch nicht so gut. Aber ja, fand's geil, dass sie es nicht auf Festival runtergedampft haben, sondern wirklich alles gegeben haben und ich hatte super viel Spaß mit.
Ja, ich liebe die ja auch total. Also wir haben auch damals im Vorgespräch, was man übrigens auf Patreon und Steady hören kann, ab 2 Euro ist man dabei, da gibt's ganz, ganz viel Bonus-Content von uns.
Say what?
Da haben wir ja auch über das Konzert berichtet, wo wir zusammen waren und das war für uns ja wirklich ein großer Abend, weil wir glaube ich, beide recht hohe Erwartungen hatten, aber dann wurden diese Erwartungen nochmal um einiges übertroffen, einfach von dem musikalischen Skillset, die alle drei haben. Also jeder an seiner Stelle, an den Sachen, die er macht, kann er unfassbar gut und es macht mega Bock, dazu zu hören. Und ich finde, gerade dieses Tracks irgendwie komplett lange ausspielen, kleine Spielereien reinbauen, kleine Spannungsbögen reinbauen, das kann man sich halt auf so einem Festival nur erlauben, wenn man es wirklich richtig gut kann. Und die können es einfach richtig gut. Also das ist total beeindruckend, das zu sehen. Da ist nichts Krummes bei. Mega geil, aber, und das muss ich wirklich sagen, mega laut. Ja. Und nicht jetzt dieses, geil, ich fetz mir die Ohren weg laut, sondern schon so, geht es noch? Ist es noch gut für alle? Also ich hatte echt Struggle während des Konzerts und dachte mir schon so, boah, vielleicht ist die Location auch einfach schalltechnisch nicht ideal für diese Art von Lautstärke. Keine Ahnung, wer das checkt oder so, aber das war echt, das war schon ein Limit. Da kann man vielleicht mal in Zukunft drauf achten. Ich weiß auch noch, also das Kantine-Konzert war ja auch laut, aber nicht so. Also das waren wirklich nochmal Stufen dazwischen.
Das ist vielleicht das Gewölbe vom CBE einfach so, dass das so nicht raus kann. Der Schall kann nicht hoch, der schallt hin und her, das ist wirklich extrem.
Ja. Aber man hört es ja selbst in den Aufnahmen, die wir gemacht haben mit den Handys, dass das da auch nochmal ganz anders schallert als bei allen anderen Acts. Und es geht jetzt auch noch laut weiter. Also wunderbar, die Nerven sollte man definitiv live sehen, wenn man ein bisschen was mit Gitarren-Rock-Musik anfangen kann. Ja. Dann, und selbst wenn nicht, dann versucht man das zumindest mal und wird dann positiv überrascht. Und ich war auch positiv überrascht von Nils Keppel, den wir uns angehört haben. Und da habe ich, bevor du mich jetzt outcallst, sag ich das lieber noch mal schnell, bevor das losging. Und ich habe ein paar Tage vorher mit Nils Keppelhörn angefangen. Und ich weiß,
dass... Ich weiß, worauf es hinausläuft.
Ich weiß, dass Erik war ja schon immer ein großer Fan und du hast es ja auch schon oft erwähnt im Podcast. Und eventuell habe ich gar nicht so oft reingehört, wie ich wahrscheinlich irgendwie angekündigt habe.
Schwein.
Dabei kannte ich Wellblech und dachte mir, das ist ja mega. Das ist ja eigentlich ein Megatrack. Ich weiß nicht, was mich dann aufgehalten hat, nicht einfach weiterzuhören. Auf jeden Fall war ich dann da und dachte mir so... Wird bestimmt mega geil, aber ist das Moshpit-Musik? Macht man da
das Zitat?
Moshpit? Ja, und ehrlich gesagt, am Anfang war es ja so, die ersten paar Songs dachte ich, ja, das ist, weil bei die Nerven ist auch nicht so richtige Moshpit-Musik. Da fangen immer so die ersten zwei, drei Reihen an, so ein bisschen diffus rumzuhüpfen und so, es wirkt wie ein Moshpit, aber dieses mach den Kreis auf Ding ist da irgendwie gar nicht passiert. Und dann waren wir bei Nils Keppel und es fing geil an und alle spielen gut Instrumente. Ich habe ehrlich gesagt ihn manchmal wirklich nicht gut verstanden, weil er sehr leise war im Verhältnis zum Mix. War aber egal, weil allein schon dieser sonnenbrillentragende Drummer, der hatte schon so eine geile Fontaines DC Viagra Boys Mischung irgendwie an sich, hat mich komplett abgeholt. Ist wahrscheinlich, also alle sind irgendwie special und fallen auf und er hat eigentlich das am wenigsten auffallende Outfit. Aber diese Coolness der Sonnenbrille in Verbindung mit seinen sich bewegenden Armen und seinem immer gleichen Oberkörper, fantastisch. War ich großer Fan von. Und auch dieser Gitarrist.
Fantastisch.
Alles ganz, ganz toll. Und da hat sich die Stimmung ein bisschen weiter hochgeschaukelt. Immer weiter hoch. Und irgendwann fing ich schon so an. Man kennt das vielleicht so, wenn man so Freunde um sich rum hat und man spürt so, man kennt auch die Leute und weiß, ey, wir sind doch alle, wir müssen nicht immer moschen, aber wir sagen auch nicht nein, wenn es uns überkommt.
Wir sind ready to rock.
Genau, und dann fingen die sanften Ellenbogen bei mir an, sich zu bewegen. Dachte ich schon so, okay, ich muss ja irgendwie...
Die habe ich gespürt.
Ich muss mitteilen, dass wir hier ein bisschen uns schubsen könnten. Und das haben wir dann auch gemacht, das war wunderschön. Und irgendwann haben, also parallel dazu wahrscheinlich, weil wir waren so ein bisschen außerhalb, in der Mitte fing es natürlich dann auch an, da sind ja die Ultras. Und die haben das wunderbar irgendwie vorbereitet. Und dann eskalierte dieses Konzert immer weiter nach oben. Und irgendwann stand Nils Keppel in der Mitte und hat seine Gitarre geschwungen, die an einem Kabel noch gerade so mitgerissen worden ist. Und es waren geile Momente. Und ich dachte mir bei ganz vielen Tracks, den Namen sollte ich mir merken, das werde ich nachher hören. Jetzt muss ich sagen, um meinen ganzen Hype so leicht zu unterbrechen, also Wellblech immer noch fantastisch. Es gibt noch viele andere gute Tracks. Aber dieses Gefühl, was ich da live hatte, habe ich tatsächlich auf Album oder auf Spotify-Version nicht bei jedem Track. Also manche nölen sich dann doch so ein bisschen so dahin und das ist vielleicht auch der Grund, wieso ich damals dann nicht weitergehört habe. Aber was ich da live erlebt habe, war fantastisch und ich finde es eine sehr, sehr geile Band. Ich habe irgendwie ganz tolle Sachen gehört auf dem Festival wieder, auch von Sachen, wo man... Also ich finde das schön bei Festivals, wenn du quasi, du weißt, das ist ein gutes Festival, das steht für eine gewisse Qualität, aber ich kenne gar nicht alles und ich kenne vielleicht meinen Namen, aber habe mich nie damit befasst und bei der CO-Pop ist es halt oft so, dass man genau weiß, jetzt gehe ich rein und versuche mir irgendwie was rauszusuchen, guck mir das an und werde im Regelfall positiv überrascht. Und Nils Keppel war bei mir jetzt persönlich genauso ein Fall.
Ja, erstmal muss ich noch eine Sache ergänzen, die vorher passiert ist, nämlich das Bueno Gate. dass
Alter.
Ein junger, blondierter Fan, großer Nils Keppel-Fan, wie sich rausstellen
der
sollte.
Der Ultra der Ultras wahrscheinlich.
Vor uns nicht ins Helios 37, ist es glaube ich, gelassen werden sollte, weil er Buenos reinschmuggeln wollte. Und der Seku fand das nicht gut, dass er ihm das verheimlicht hat, dass er dort Essen hineinschmuggeln wollte. Und war kurz davor, ihn nicht reinzulassen, hat es dann aber Gott sei Dank getan, weil diese sehr liebe Person dann in der ersten Reihe stand und wirklich auch so bei diesen noch langsameren, atmosphärischen Songs auch so Handkontakt mit Nils Keppert und der hat ihn so angepreacht und man muss sagen, geile Energy, also ich finde, der kann performen, der Typ, aber es ist jetzt nicht so, man merkt nicht so viel, man kann nicht so viel Emotionen ablesen an ihm, dafür ist er jetzt nicht so zu haben, der Nils Keppert. Ja. Aber wenn er nach diesem Moment, nachdem er so da die Hand gehalten hat und sich so angepreacht hat und wenn er so merkt, oh, vorne singen die Ultras mit, dann ist da doch hier und da mal so ein Grinsen drüber gehuscht und das fand ich schön zu sehen. Und drumherum ist es wirklich genau das, ich finde, das Rockstar-Klischee, was man auch auf der Bühne zumindest sehen will. Also so abgedunkelter Raum, auch so bei einem Song gegen Ende so gesagt, nochmal alle Lichter aus und dann halt wirklich so der wirklich dieser sehr geile Konzertraum, finde ich, den ich mir sowohl in einem Club-Setting als auch in diesem Konzert-Setting irgendwie sehr gut vorstellen kann. Wirklich, wie du sagst, von den anfänglichen atmosphärischen Sachen zu immer mehr in Ekstase. Also ich war, glaube ich, in dreimal in Ekstase richtig auf diesem, an diesem Festivalwochenende bei Cabouché, bei Die Nerven und bei Nils Keppel. Weil das wirklich so dieses In-Ekstase-Spielen, die letzte Zugabe, was es ja dann im Endeffekt war, war wirklich ein 10-minütiges Jammen, was sich immer wieder in, jetzt will ich hier keinen mehr stehen sehen, Dauer-Moshpit-Action. Und das war ja kein, also es war bestimmt irgendein Song war das, aber es war kein Song mehr, den ich kannte. Mhm. Und trotzdem waren Leute 5 Minuten dauerhaft am Tanzen und es war wirklich, es war auch wieder laut, es war wild. Alle auf der Bühne haben sich gegenseitig angestachelt. Das finde ich auch immer geil bei ihm und seiner Band, dass so Kopf an Brust manchmal gespielt wurde und sich so aneinander gelehnt wurde. Und man merkt, die wollen natürlich auch cool aussehen, die wollen cool performen, aber es ist auch irgendwie eine geile Einheit. Und dann, wie du sagst, ihn da so im leeren Moshpit, auch in diesem Song, wo so Licht aus war und nur hier und da mal so eine Sirene, sag ich mal, so eine Lichtsirene zu sehen war, ihn da so in schummriger Beleuchtung mit der Gitarre stehen zu sehen und Sonnenbrille auf, dann auch bei der Zugabe. Das war wirklich Rockstar as hell. Und dann aber gleichermaßen danach so am Merch ihn so sprechen zu hören und alle Bandmember auch so grinsend über beide Ohren so, ja, ich hatte ein bisschen das Gefühl, vielleicht war es doch zu laut heute und so. Also es war, finde ich, einfach einen schönen scheinbaren Widerspruch, den ich immer wieder gerne sehe. Ja, also das war wirklich ein riesen ekstatisches Finale für den Samstag. Und genau, ich habe ja schon, wie du sagst, ihn dreimal live gesehen und keinmal war das so dieses intensive Finale wie jetzt. Also das war schon wirklich krass.
Das gibt's halt einfach nur in Köln. Man hört es immer wieder von den Acts, aber es ist wirklich, soweit ich das jetzt in Erfahrung bringen konnte in den letzten Jahren, Köln ist einfach immer die beste Location für Live-Musik. Das ist so. Die Leute, die sind einfach anders drauf. Es war wunderschön. Wir haben natürlich danach noch eine kleine Pommes gegessen. Vielleicht noch zur Essenssituation. Das sind natürlich die wichtigen Themen. Das brennt unter den Nägeln. Das Schöne an Ehrenfeld ist natürlich, dass der Stadtteil Ehrenfeld funktioniert ja auch, wenn nicht Festival ist. Und tatsächlich gibt es einfach sehr gute Imbissmöglichkeiten und Kioske in der Umgebung, die man ansteuern kann. Und die sind halt auch weiterhin offen. Und soweit ich das wahrnehme, haben die jetzt nicht massiv ihre Preise erhöht. Was in Köln auch daran liegen könnte, dass die Preise generell nicht allzu niedrig sind. So, das mal ausgeklammert. Das Problem war bei uns jetzt so ein bisschen, okay, die geilsten Falafel- und Dönerläden, die sind eh schon immer voll, wenn man da ist. Und jetzt zu so einer Zeit halt nochmal mit absurd langen Schlangen voll. Wir haben uns eine okaye Pommes, Preis-Leistungs-Verhältnis okay, also eine gute Pommes für ein mittelmäßiges bis sehr schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis gegönnt. War wunderbar, hat alles funktioniert. Aber das finde ich eigentlich ganz angenehm, dass, also es sollte mehr Festivals in so Stadtteilen geben, weil das ist, natürlich hat nicht jede Stadt sowas wie Ehrenfeld, wo so viele Clubs und so nebeneinander sind, ist schon klar, aber es gibt ja durchaus noch andere Städte und es ist mir 100-mal lieber, als wir fahren 80 Meter 80 Kilometer irgendwie auf ein Dorf und daneben ist ein Feld und dann bauen wir da irgendwas auf und das hat auch seinen Charme, aber ich finde es echt geil, wenn man so versucht, Stadtteile irgendwie zu beleben in dieser Form und das klappt in Ehrenfeld wunderbar und bei der CO-Pop immer wieder und ich glaube, dann war auch unser großer Abschied, nee, Moment.
War am Sonntag
stimmt, noch da. Da habe ich dann Tschüss gesagt, habe die Heimreise angetreten, aber Erik, das Firebeast hat noch weitergemacht.
Ja, also ich glaube, ich gehört zu den Partybiestern, würde ich sagen.
Ja?
Ja, ich denke schon.
Ja, natürlich. Also ich war da am Sonntag dann noch zugegen mit deutlich ausgedünnterem Konzertprogramm, sage ich mal. Also ich glaube, die Locations an sich waren quasi dicht, aber es hat sich halt mehr auf so Free-Programm nach draußen verlegt. Trotzdem habe ich es mir natürlich nicht noch einmal nehmen lassen, bei der Red Stage in der Sparkasse vorbeizuschauen, wo am Sonntag, und das war tatsächlich auch der letzte Punkt, den ich mir auch als in meiner CO-Pop-App als Favorit markiert hatte, hat Sarah4K gespielt noch und ein geiles techno-rappiges Set gespielt, was wirklich, also ich kam da so halfway an, also da war ich nicht von Anfang an am Start, aber das war wirklich nur gute Laune, wie gesagt, auch so der riesige, bulky, glatzköpfige Seko so am Mitwippen und Lächeln und nette Passantenfragen beantworten, weil immer mal wer vorbeikommt und sagt, wo kann ich mein Geld abheben?
Gute Frage.
Was ist hier los? Das war wirklich so eine gelöste Stimmung an einem Sonntag in einer Kreissparkasse. Das war wirklich verrückt zu sehen und halt nochmal so mit den Red Flag, also auch die innerhalb der Genres in dieser Sparkasse, ne? Also mit den Red Flags diese punkige, grungige Ecke, dann mit Patina so die Rap-Rap-Crew einfach und dann halt so da noch diese Techno-Ecke und es gab auch geile Momente, wie in der ersten Reihe wurde so wild geraved und mit den Armen gewedelt, dass quasi die CO-Pop das Branding runtergefallen ist von der Decke, also es war nur ein Schild, keine schlimme Dinge sind heruntergefallen, aber so ein nett ausgedrucktes Schild ist so runtergefallen und dann wurde quasi von der DJ so mit dem Schild in der Hand weiter geraved und so. Und das war einfach wirklich geile Atmo. Und ich hatte so das Gefühl, alle Leute hier hätten auch aus rein natürlichen Endorphin-Ausschüttungsgründen hier noch stundenlang weitermachen können. Das war wirklich sehr, sehr angenehm. Und danach bin ich tatsächlich auch so in den nochmal in den Part, ich probiere mich so essensmäßig durch und chill einfach nochmal ein bisschen an der sehr überfüllten Venloer Straße. Hab als letzten Act nochmal die Open-Air-Stage, war ich nochmal, wo auch unter anderem am Samstag, glaube ich, der Chiago Lookalike-Contest war. Da waren wir nicht, aber es ist natürlich auch ein sehr kultiges Event gewesen. Und da waren dann noch die Gigi Girls, was eine Gruppierung aus zwei performenden Sängerinnen und einem sehr verpeilten Dude am Synthesizer ist, die auch so Italo-Pop machen. Also wer sich mit dem schlageresken Italo-Wesen von Roy Bianco noch nicht zufriedenstellen lässt, der sollte sich die Gigi Girls reinziehen. Das war wirklich geil, natürlich für diesen geilen sonnigen Sonntag, die Straße ist voll, die Leute haben Bock, es gibt zu essen, es gibt zu trinken, mit Songs wie La Grotta dell'Amore war das natürlich der perfekte Rahmen, um sich die nochmal reinzuziehen und das fand ich war ein sehr schöner Abschluss für ein sehr schönes Festival, was wirklich, ich bin rundum zufrieden, also so von den Acts, die ich gesehen habe, von den unterschiedlichen Genres, die ich gesehen habe, von der Vielfalt an Acts, die ich gesehen habe, von auch so Lesungen hätte man sich auch noch mehr reinziehen können, dass es so Comedy gab und ich fand halt auch so die Mischung aus ein verregneter Dreckstag, wo man trotzdem so ein bisschen Leute haben Spaß im Regen Faktor hat, zu bestes Wetter, draußen chillen, drinnen chillen. Und ich fand's auch wirklich, und ich meine, da reden wir, haben wir bei der letzten CO-Pop drüber geredet, wo wir waren, und auch beim Kiezkulturfestival, dieses In-Locations reinkommen, habe ich dieses Mal auch als sehr angenehm empfunden. Also klar, bei Future Bay hatten wir ein bisschen natürlich das Presseprivileg, PP, aber sonst sind wir wirklich als organisierte Gruppe,
ja.
Klingt ein bisschen wie organisiertes Verbrechen, aber sehr gut in alles reingekommen, was wir sehen wollten. Das fand ich auch schön.
Das stimmt, das war so ein bisschen entschleunigter als vor 2 Jahren, weil da war es wirklich gerade, was so Tropical, Blumengarten, Wassermann anging, wirklich für nicht privilegierte PP-Menschen ein Riesenproblem. Und das ist ja das Schöne, dass man ja, also dass jetzt wir zumindest hier im Umfeld ja auch dann Menschen kennen und dann irgendwie auch als große Gruppe unterwegs sind und trotzdem ja so viel mitbekommen, dass wir hier im Podcast ausführlich drüber sprechen können. Also genauso sollte es auch sein. Und ich fand es auch also wirklich wieder wunderschön. Ich habe es letztes Jahr sehr vermisst. Da ging es aus Italien gründen nicht, da habe ich Italo-Pop woanders gehört.
Schön.
Und fand das jetzt so abschließend auf jeden Fall wieder ein weiteres geiles Jahr und ich hoffe, dass ich auch nächstes Jahr dann den ein oder anderen Act oder die ein oder andere Gruppe oder was auch immer, vielleicht sogar in der Sparkasse dann sehe und denke, ach krass, das gibt's auch, das ist ja mega geil, da habe ich voll Bock drauf. Mhm. Und trotzdem sind ja immer wieder sowas wie die Nerven und so dabei, wo man ja auch vorher schon sagt, wenn die ein Konzert geben generell, würde ich ja einfach hingehen. Also es ist jetzt nicht nur, dass es jetzt nur das Nischigste vom Nischigen ist, aber es ist so eine sehr angenehme Mischung in so einer gewissen kleineren Ebene an Artists, die aber doch ein sehr stabiles, gutes Publikum haben und das auch erreichen können. Und deshalb finde ich das war das wieder ein wunderschönes Festival, was sehr abwechslungsreich war. Und für Leute, die jetzt das hören und sich denken, ja, okay, was machen die sonst so? Weil es ist ja natürlich eine Festivalfolge, ist so ein bisschen special. Wir machen sowas tatsächlich häufiger. Wir haben, wie gesagt, vor 2 Jahren schon über dieses Festival gesprochen. Wir haben mehrfach schon über Kiezkultur und diverse Heroes-Festivals gesprochen. Wir waren beim Hurricane, haben wir auch groß besprochen. Und auch in diesem Jahr, das kann ich jetzt schon sagen, zumindest ich werde zum Hurricane fahren. Und zum Maifeld-Derby, was ja schon Ende Mai ist, also gar nicht mehr so weit weg. Hm. Und auch da wird es wieder so eine super ausführliche Besprechung von allem, was da so stattfindet, geben. Also folgt uns doch rein, dann werdet ihr das nicht verpassen. Generell an alle, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne weiterhin bewerten, das ist immer sehr, sehr schön zu sehen, dass dieser Score, der wichtigste Score auf Spotify, steigt. Und wer uns finanziell unterstützen möchte, was auch schon einige tun, nochmal Shoutouts an Konrad, den wir getroffen haben, gerne machen auf Steady oder auf Patreon. Ab 2 Euro bis 3 Euro ist man da in der niedrigsten Stufe dabei und bekommt noch mehr Laberei von uns in eigentlich ja in ähnlicher Form, wo wir auch so von Thema zu Thema springen, von Album zu Album, von Event, wo wir waren. Also da gerne reinhören. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.